Bitty Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment. Ich bin eure Architektin Janine und ich freue mich sehr, dass ihr bei unserem Videopodcast dabei seid. Und zwar nehmen wir euch heute mit in die wundersame Welt der Bemusterung. Ja, welche Tür soll es werden? Welcher Boden? Welche Farben? Da kommen ganz schön viele Entscheidungen auf Bauherren zu und wir Architektinnen wollen ja auch passend beraten. Und wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass die ganzen Fachberatungen auch super laufen. Und deswegen habe ich mir natürlich einen Gast eingeladen, den lieben Roland Kruse.
Hallo,
ja, stell dich doch gern einmal kurz vor.
Ja, ich bin Roland Kruse und bin als Türenexperte unterwegs. Und ja, meine Leidenschaft sind Türen und Böden. Und meine Mission ist, die Auswahl von Türen und Böden vom Zufall befreien, dass man eben am Ende auch nach 30 Jahren nach Hause kommt und denkt, boah, also da habe ich alles richtig gemacht in der Auswahl.
Genau, und nicht, dass man hinterher denkt, wieso sah es im Showroom alles besser aus als bei mir auf der Baustelle?
Oder wieso passt die Küche, die ich mir einzeln ausgesucht habe und den Boden, den ich mir einzeln ausgesucht habe und die Tür, die ich mir einzeln ausgesucht habe, am Ende überhaupt nicht zusammen?
Genau, und da bringen wir jetzt ein bisschen Klarheit rein. Und ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Wann ist denn so der richtige Zeitpunkt für eine Bemusterung? Also sei es Neubau oder Sanierung, Renovierung?
Genau, also das ist gar nicht so pauschal zu beantworten, weil es natürlich davon abhängt, wann möchte ich fertig sein? Und so ein bisschen auch, wo habe ich schon klare Vorstellungen? Also meine Empfehlung ist, dass man relativ früh startet mit sowas wie einer Pinterest-Galerie, wo man sich…
Jetzt werde ich wieder getriggert. Komm wieder, 1000 Pinterest-Vorschläge, alles gut.
Ja, aber im Endeffekt ist es so, dass ich irgendwann schon mal anfange, mich einfach mit dem Thema zu beschäftigen. Dass ich halt sage, okay, welche Küchen gefallen mir prinzipiell? Welche Treppenhäuser gefallen mir grundsätzlich schon mal gut? Dass ich eben zum Beispiel auch meiner Architektin dann schon mal sagen kann, guck mal, so in die Richtung geht's grob. Weil die Schwierigkeit bei Bemusterung ist ja, wenn ich gar nicht weiß, was möglich ist, kann ich eigentlich keine Auswahl treffen.
Ja.
Und das ist halt so die Schwierigkeit. Also wenn ich jetzt irgendwie 10 Zutaten für ein Essen zur Verfügung habe, aber selber nicht kochen kann, dann habe ich überhaupt keine Vorstellung, welche Gerichte lassen sich denn aus diesen Zutaten herstellen. Aus denen könnte ich dann auswählen, aber das ist bei vielen Kunden eben das Problem, weil, seien wir ehrlich, wer beschäftigt sich im normalen Leben schon mit dem Thema Innentüren? Also wer hat da irgendwie, ach Mensch, da google ich doch einmal die Woche eine Stunde nach, weil das Thema mich so abholt. Also ne, das sind Sachen, wo man erst im Jetzt-brauche-ich's-Prozess dazu kommt und dann stellt man fest, wow, da gibt's aber viele Varianten.
Genau. Also ich finde immer den richtigen Zeitpunkt, wenn die Planung final ist, beziehungsweise auch Umbauplanung, weil man muss ja auch, wenn man zur Bemusterung geht, im besten Fall vorher mal den Grundriss hingeschickt haben, dass sich die Fachberater auch drauf einstellen können und schon mal so wissen, wer kommt denn da so.
Absolut.
Genau, mit was für einem Häuschen haben wir es zu tun. Genau, das finde ich immer ganz wichtig, weil dann hat man ja, je nachdem, ob auch noch ein Bauantrag, eine Genehmigung irgendwie folgen muss, hat man ja auch diese Zeit während dieser Genehmigungsphase, das schon mal schön zu nutzen, dass man bemustern kann, dass man dann so langsam mal die Angebote reinholt, dass man dann auch schauen kann, okay, in welchem Budget, in welcher Range sind wir denn dann drin?
Okay, also dann würde ich da ergänzen, zumindest für die zwei meiner Hauptgewerke, also Böden und Türen, sagen, die würde ich tatsächlich von der Bemusterung auch dann tendenziell nach hinten verlegen. Weil da die Schwierigkeit ist, dass viele andere Dinge noch nicht ausgewählt sind, wo das aber am Ende ja zu allem passen muss. Also eine Tür muss ja zum Schlafzimmer, zum Kinderzimmer, zur Küche, zum Wohnzimmer passen. Und das würde ich tatsächlich dann eher ein bisschen später in der Phase setzen. Also wenn das ganze Ding schon steht und man schon durchlaufen kann. Also Estrich muss noch nicht drin sein, aber dass man grundsätzlich schon mal ein Gefühl für die Räumlichkeiten hat, weil für uns als Berater ist die Idealvariante, Grundrissplan ist sowieso absolut wertvoll, weil wir sehen, was ist wo wie geplant, ne, wo sind raumtiefe Fenster, wo nicht. Aber für mich als Berater, der jetzt kein Architekt ist und anhand von einer Querschnittzeichnung, einem Grundrissplan, ein 3D-Bild in seinem Kopf hat, wie das Haus aussieht, ist es unfassbar hilfreich, wenn die Kunden im Prinzip einfach mit ihrem Handy ein kleines Video machen, also eine kurze Roomtour, so, hier ist der Eingangsbereich, das ist der Hauswirtschaftsraum, das ist der Flur, weil da sehe ich dann sofort, oh, das ist ein relativ dunkler Flur im Obergeschoss, da müssen wir ein bisschen Licht reinholen, mit welcher Tür können wir das gut machen, ich habe ein ganz anderes Gefühl, wo können wir den Boden langlegen, oh, guck mal, da könnte man eine schöne Stahllofttür einbauen oder auch wenn ich im Grundrissplan eine Treppe sehe, dann erschließt sich mir ja nicht, ist das jetzt eine komplett geschlossene Treppe, ist das eine offene Treppe, die eine ganz andere Durchsichtigkeit hat und das ist dann auch wieder was anderes. Also mir ist am liebsten, wenn die Leute ein Video und einen Grundrissplan mitbringen, weil dann kann man wirklich auch perfekt beraten zu Dingen, die die Leute nicht schon selber wissen.
Genau, das macht aber, finde ich, noch mehr Sinn, wenn du jetzt bei Bauen im Bestand bist, also bei Modernisieren, Sanieren, Renovieren, bei Neubau, weil wir haben ja auch eine Folge über Innentüren aufgenommen und über Bodenbelege. Bei Innentüren ist es ja schon wichtig, dass du in der Rohbauphase spätestens die Innentüren bemusterst, weil wir haben ja gesagt, je nach Öffnungen, Öffnungsbreiten, ne, wenn du jetzt zagenlose Türen hast, also da gibt's natürlich auch, oder Stahlzagen, ne, die kommen ja auch relativ, also wenn du dich für Stahlzagen entscheidest, ja, ist jetzt nicht so sexy, genau, aber kann ja passieren.
Ja.
Das sind natürlich dann so Dinge, wo die Rohbauer auch nochmal die Öffnung vielleicht anpassen müssen oder so. Ne? Also genau. Da muss man schon sich auch gut vom Architekten, wenn man einen hat, nochmal beraten lassen.
Total.
Genau, deswegen, da sind so ein paar Feinheiten drin, wo man immer so drauf achten muss.
Also was wir anbieten ist halt, wenn die Bemusterung oder die Auswahl in der Ausstellung mehr als 4 Monate vor dem Einzugstermin ist, dann machen wir eine sogenannte Vorab- und Budgetberatung. Das heißt, das ist eine Beratung, die geht bei Weitem nicht so in die Tiefe. Also es wird dann nicht genau geguckt, wie soll das Glasmotiv sein, wie ist die Form der Handhabe des Drückers, welche Bänder machen wir dran. Also ne, oder beim Boden wird nicht aufs Letzte geguckt, welches Dekor soll es sein, sondern man weiß, okay, das wird ein Vinylboden. Ob das jetzt Dekor A, B oder C ist, hat vom Preis ja wenig Einfluss. Und das ist quasi eine Beratung, die dem Bauherrn hilft, schon mal eine genauere Budgetrichtung zu haben. Dass er eben weiß, okay, wenn ich die Haustür mit dem Fingerscan haben will, beidseitig flügelerdeckend in Wunschralfarbe mit dem individuellen Sandstrahlglas, dann muss ich halt irgendwie mit 5.000 Euro kalkulieren, statt mit geplanten 3,5 oder wie auch immer. Aber dann hat man die Kernpunkte weg und kann dann, wenn es soweit ist, tatsächlich gucken, was suche ich mir am Ende aus.
Jetzt hast du mir ja schon einen Einstieg in das nächste Kapitel geboten. Und zwar, woran ich denn eine gute Bemusterungsberatung erkenne. Weil es sind ja auch die Bauherren ganz unterschiedlich, so von den Typen, von den Geschmacksrichtungen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die mir vielleicht einfach nur irgendwas verkaufen wollen und aufdrängen wollen oder die mich richtig beraten. Genau, nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wo, an welchen Punkten kann ich das erkennen?
Also es gibt natürlich bei allem immer die Ausnahmen von der Regel. Also man kann jetzt keinen Tipp pauschal nehmen, aber einer der Basistipps ist auf jeden Fall, dass es Beratungen mit Termin sind. Also das ist wie beim Friseur. Wenn ich halt zu irgendeinem Friseur gehe, wo ich mich hinsetze und dann schneidet mir einer die Haare, dann ist das halt mal Stefan, mal Manuela und mal Christine. Da habe ich aber auch jedes Mal einen anderen Haarschnitt.
Wenn ist ich halt auch ein Handwerk.
Genau, das und natürlich jeder macht es ein bisschen anders. Wenn ich aber irgendwie immer den gleichen so und so möchte haben, dann brauche ich halt denjenigen, der weiß, wie ich das haben möchte. Und das macht man halt mit Termin. Also Termin ist halt schon mal eine Sache, dann, dass am Anfang eine wirklich gute Bedarfsanalyse stattfindet. Also das ist die Basis von allem. Also eine Beratung, wo es heißt, oh, Sie suchen Türen, kommen, dann gehen wir mal in die Ausstellung, gucken uns was an. Oh, Sie suchen Boden, kein Problem, gucken Sie mal hier. Da würde ich sofort vorsichtig sein, weil am Anfang immer die Bedarfsanalyse steht. Also hast du Kinder, hast du Haustiere, worauf legst du Wert, was für einen Boden hast du im Moment, wie zufrieden bist du damit, hast du schon irgendwas, was du haben möchtest. Man guckt sich zusammen den Grundrissplan an, wo sollen Türen mit Lichtausschnitt rein. Wo soll vielleicht eine erhöhte Schalldämmung rein zum Gäste-WC oder zum Homeoffice oder sonst irgendwas. Also, dass da jemand ist, der sich erstmal in meine Situation einfügt, um die Auswahl für mich vorzutrichtern. Also, wenn ich halt eine Kundin habe und auch das ist ganz entscheidend, ich rede von Kundinnen, weil 90% aller Kaufentscheidungen, was den Innenraum angeht, also Türen und Böden, werden von den Frauen gefällt. Mhm. Das unterscheidet sich eigentlich nur in die Frauen, die ihrem Mann das Gefühl geben, er hätte auch etwas mitzuentscheiden. Und den Frauen, die quasi ihrem Mann so von vornherein sagen, Mensch, ich suche das aus. Mhm. Aber das ist der Entscheider am Ende. Und dass man dann eben guckt, okay, wie weit sind die im Entscheidungsprozess? Und dass man denen eben dann was abnimmt. Also wenn ich weiß, okay, die hat 3 Kinder und die hat einen Hund, mhm, dann habe ich einfach von 100 möglichen Bodenbelegen schon mal 80, die sortiere ich schon mal aus, die zeige ich gar nicht erst, mhm, weil ich weiß, da wird sie nachher von der Pflege, von den Ansprüchen einfach nicht glücklich mit und dann kann, mhm, man sich's direkt sparen.
Mhm. Ja. Und man muss ja auch immer darauf achten, es ist ja so ein bisschen schwierig durch diese ganze Auswahl, die es gibt und diese ganzen schönen Instagram- und Pinterest-Bildchen, ne, alles, was es da so gibt. Man hat ja oft immer das Gefühl, oh Gott, die Entscheidung war jetzt wieder falsch und das gibt's ja noch und hier und da.
Total.
Das ist ja total schwierig, sich dann auch festzulegen. Also ist auch typbedingt.
Ja.
Aber man muss halt auch, ja, man muss halt auch wirklich die Bauherren gut informieren als Planende, als Architektin oder auch als Fachberater. Irgendwann ist so eine Entscheidung dann halt auch mal final, weil es gibt Lieferzeiten. Wir haben das in unseren Folgen über Innentüren und Bodenbelege auch schon gesagt, dass es halt auch Abhängigkeiten auf der Baustelle von, mhm, den Gewerken gibt. Also genau, bevor der Estrich eingebracht wird, muss ich wissen, welcher Bodenbelag kommt. Wie du schon sagst, Dekor ist eigentlich egal, aber die sind ja unterschiedlich hoch. Ist es jetzt eine Fliese, Vinyl, Holzboden?
Aber das würde mich jetzt sowieso mal interessieren. Mhm. Wie gehst du das denn planerisch und organisatorisch an, weil du musst ja einmal eine Budgetplanung machen, weil ich als, mhm, Bauherr ja sage, okay, ich habe, keine Ahnung, 480.000 Euro und will ein Haus, mhm, dafür bauen. Das heißt, dann musst du ja schon mal in der Kalkulation irgendwelche Werte ansetzen, ja, ohne zu wissen, was es ist. Und, mhm, hast du dann so eine Art Bauzeitenplan für den Bauherrn, wo du den Bauherrn dann sagst, so und jetzt musst du spätestens sagen, wie dein Bad aussehen soll oder jetzt will, mhm, ich spätestens von dir wissen, welche Dachziegeln du hast. Also wie, mhm, kriegst du das hin, dass du nicht in einem durch an den Entscheidungen der Bauherren hängen bleibst, die dann am Ende deinen Bauzeitenplan durcheinander würfeln?
Genau, also zum einen mache ich das so, dass die, wenn ich jetzt schon so merke, die Entwurfsplanung ist final, also das ist ja dann der Schritt, also anfangs gibt es ja eine Kosteneinschätzung oder Kostenschätzung, aber die hat ja auch dann noch Spiel nach oben und nach unten.
Ja.
Aber bei der Kostenberechnung mache ich das dann schon immer so für die Gewerke Innentüren, Bodenbelege, Fliesen, dass ich schon einen guten Standard ansetze, also dass ich denen dann sage, so hier sind jetzt für jede Innentür einschließlich Einbau, was weiß ich, 700 Euro pro Stück, ne, mit Drückergarnitur, oh, drin.
Meine,
ne,
Traumkunden.
Oder 500, keine, ja, Ahnung, aber die wissen dann schon, da steht jetzt nicht in Summe einfach 15.000 Euro, genau, sondern im Text steht halt dann drin, die und die Qualität.
Und es steht so auch nicht 250 Euro wie beim Bauträger, wo es, nein, dann nur die weiße Papptür ist,
genau,
mit,
nee,
dem,
nee,
Billodrucker,
sondern dass es, ja, schon hochwertig ist, genau. Und dann, wenn der Entwurf final ist, dann schlage ich den schon so vor, guck mal, da und da könnte er bemustern, ne? Dann, weil mir ist natürlich dann auch lieb, dass es Fachunternehmen sind, wo ich weiß, die haben auch die Monteure oder haben externe Monteure, dass man halt weiß, so, weil du hast das ja auch in der Innentürenfolge gesagt, es kommt auch ganz stark darauf an,
ja,
wie gut ist die Montage. So, und
die macht ja auch vom Preis noch eine Menge aus, ne?
Genau,
wenn ich
die
jetzt
macht
sage, Quadratmeter Fliesenverlegung, ist ein Unterschied, ob ich so eine 40-40,
ja,
habe oder 2x2 Meter.
Genau. Und dann ist mir immer wichtig, dass die das nicht überhetzt machen. Also jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, ach, nächste Woche muss ich übrigens die Bodenbelege wissen, sondern die haben bei mir schon wirklich so, ja, Wochen eigentlich Zeit, also dass ich denen Zeitfenster gebe, wo ich sage, so, jetzt fahrt gemütlich bemustern, geht auf Bemusterungstour und dann und dann hätte ich es gerne fix, weil dann weiß ich, dann kommt der Estrich. Und ich mache das halt meistens so, dass ich das, also wenn wir jetzt von einem Projekt sprechen, wo noch eine Genehmigungsplanung hinterhängt,
ja,
weil du musst ja nicht bei jedem Bauen im Bestand eine Genehmigung für haben, ne, so, ne, also das ist ja, ja auch so ein bisschen unterschiedlich, dass in dieser Genehmigungsphase, das kann ja auch von 6 Wochen bis 3 Monate, halbes Jahr, keine Ahnung, was die so zu tun haben, dass wir diese Zeit einfach nutzen, dass die bemustern können, dass die dann auch das nochmal hinlegen können, ne? Wie du schon sagst, ne? Man nimmt Musterstücke mit nach Hause. Genau, das ist mir ganz wichtig, weil ich nicht will, dass die das so überstürzt treffen und sich gestresst fühlen, weil die ganze Planungs- und Bauphase ist schon extrem stressig.
Ja.
Ne? Oder ich fahre auch ganz gerne mit zu den Bemusterungen, weil ich so diese Journey, ich will das halt so miterleben, ne? Weil ich mache ja eher diese empathische Architektur, ich bin nicht 0815. So, und dass ich halt einfach mitkriege, okay, wie kam jetzt diese Entscheidung zustande, oder dass ich halt auch nochmal einen Tipp geben kann, wobei ich anfangs sage, wollt ihr, dass ich was sage oder nicht? Also ist jetzt auch nicht so, dass ich so übergriffig immer mit reinquatsche, ne? Also da muss man schon so gucken, welche Rolle soll man dann einnehmen.
Also wir machen es bei den Beratungen so, dass wir die Kunden in grobe Kundenkategorien einteilen. Mhm. Das heißt, wir haben Stiltypen, die man nehmen kann. Da habe ich auch einen Türenquiz zum Beispiel.
Oh, einen Türenquiz?
Genau, das heißt, also auf meiner Seite türenexperte.com kann man einen Quiz machen. Mhm. Da sieht man dann Häuser, Küchen, Schlafzimmer, Kinderzimmer, aber keine einzige Tür. Aber anhand dessen, was man da anklickt, weiß ich halt schon, was für ein Stiltyp ist das, was für ein Einrichtungstyp ist das und welche Türen passen dazu und welche nicht. Und das Zweite, was wir gucken, ist eben der, was für ein Kundentyp habe ich vor mir. Weil am Endeffekt ist es so, dass ein guter Berater sich halt auf den Kundentypen einstellt. Und da ist es halt so, wenn ich jetzt mit dir auf dem Fußboden stehe, wo du sagst, ach guck mal, der ist ganz hübsch, und ich sage, jawohl, das ist unser bestverkaufter Boden. Dann habe ich einen Kundentyp, der sagt, ja Mensch, perfekt, dann muss der gut sein, dann nehme ich den. Und der andere sagt, ja, wenn den alle haben, dann will ich den auf gar keinen Fall. Ja. Also ne, ist der gleiche Boden, aber einfach nur eine unterschiedliche Argumentation. Und das ist auch die Sache mit dem langen Zeitraum. Es gibt halt Leute, denen hilft das unglaublich, wenn die viel Zeit haben und das Ganze sacken lassen können. Es gibt aber auch Kundentypen, die kommen da gar nicht mit klar. Das sind auch die, die wissen, ich habe dann und dann meine Prüfung. Aber ich kann jetzt sowieso nicht anfangen zu lernen, sondern das mache ich alles in Vollgas eine Woche vorher und irgendwie komme ich schon durch. Also es gibt eben auch so diese Entscheiderauswahlgeschichte, weil wir haben schon auch Kunden, da kommen wir hin und dann habe ich da 24 verschiedene Bodenmuster auf dem Boden liegen in 1000 verschiedenen Varianten und da ist es ein bisschen zu rosa und da ein bisschen so. Also viele Kunden haben eben auch dieses, es muss das Optimum geben für alles und da kommt man auch gerne in so eine Sackgasse, wo man am Ende dann gar nicht mehr weiß, was richtig ist. Oder in der Gefahr ist, man sucht sich was aus und ärgert sich die ganze Zeit im Nachhinein, ah, hätte ich vielleicht doch das nehmen sollen.
Mhm. Was natürlich auch immer von Vorteil ist, wenn man in ein, also bei euch ist das ja so, ihr habt ja die Innentüren und die Bodenbelege, ihr habt ja eine große Ausstellungshalle.
Ja.
Dass ich da natürlich sofort gucken kann, wie harmoniert das zusammen.
Unbedingt, ne? Fliese mitbringen, ganz wichtig.
Genau, Fliese
oder
mitbringen.
Ganz genau. Mhm. Eine Küchenfront ist auch immer eine gute Sache, dass man halt wirklich so ein paar Sachen zusammen, wobei dieses Grundkonzept, wie möchte ich das einrichten, das ist ja auch das, was man idealerweise dann mit dem Planer zusammen einmal erstellt oder wo halt die Hausherrin schon eine klare Vorstellung hat, wie das aussehen soll, aber das Aneinanderhalten hilft auch. Und da kommt es auch drauf an, was suche ich in welcher Reihenfolge aus? Also bei uns ist zum Beispiel die erste Frage, sollen die Türen weiß werden oder holzfarben? Wenn es eine holzfarbene Tür ist, dann suchen wir uns zuerst die Tür aus und dann den Boden. Wenn es eine weiße Tür ist, suchen wir zuerst den Boden aus und dann die Tür.
Ah,
weil es unterschiedliche Mengen von Dekoren gibt und man sich sonst sehr schnell in eine Ecke berät. Also das zum Beispiel ist dann auch mal so ein Tipp, den ich weitergeben kann.
Was für eine Wissenschaft dahinter steckt.
Ja.
Genau. Nee. Also finde ich schon, also es ist halt auch so ein wichtiger Schritt und es ist echt toll, ne? Also was du dann so, also wie unterschiedlich so Räume einfach auch wirken können. Klar, hat auch viel immer mit Geschmack zu tun.
Ja.
Aber ich bin halt auch ein Fan davon, dass man es wirklich hochwertig macht. Klar, man muss immer aufs Budget gucken, aber es nützt dir halt auch nichts. Selbst billig ist Geld, so. Wenn du nach 5 Jahren alles wieder rausschmeißt, weil irgendwie, keine Ahnung, nur Kratzer sind oder irgendwie die Belagsfläche schubbert sich ab. Also dann lieber irgendwie was Zeitloses, Klassisches bemustern. Oder ich habe halt das Glück, dass ich vom Budget oder von meiner Situation so bin, dass ich dann sage, so den Trend finde ich jetzt cool, das mache ich jetzt mit. Und wenn ich es halt leid bin nach 5, 6 Jahren, so renoviere ich nochmal durch. Also gibt es halt auch die Typen, ne? Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich.
Also was wir immer feststellen ist, dass es sowas gibt wie eine Auswahlenergie.
Auswahlenergie.
Ganz genau. Ah. Also im Prinzip ist es so, du wachst morgens auf. Und
Im besten Fall.
Ganz genau. Und jede Entscheidung, die du fällst, ist wie so ein Akku, die es dir leer zieht. Und das ist halt am Anfang schon, nehme ich jetzt mein Handy in die Hand, ja, nein, was frühstücke ich, welchen Weg nehme ich zur Arbeit, über den ganzen Tag. Deswegen ist es auch so, dass wenn man morgens einkaufen geht, man in der Regel konsequenter und bessere Dinge einkauft als abends um 9, wo man den ganzen Scheiß in den Einkaufswagen packt.
Stimmt.
Oder wenn man sowas hat wie eine Hochzeitsvorbereitung. Mhm. Am Anfang ist man noch total on fire und überlegt sich jede Kleinigkeit, welche Tischdeko, wer sitzt wo. Am Ende heißt es nur noch, ja, mach mal irgendwie. Ja, ist schon okay, wird schon passen, alles klar, komm, ist mir egal. Und das ist tatsächlich auch eine Gefahr bei der Beratung, dass man sich an Details festhängt, da seine Auswahlenergie verbraucht und dann für die großen Sachen keine Entscheidungsenergie mehr hat. Man entscheidet ja trotzdem, aber dann merkt das Unterbewusstsein, da bin ich mir nicht sicher. Und deswegen ist halt wichtig, dass man von groß nach klein berät. Das heißt also bei Türen jetzt als Beispiel, weiß oder Holz. Wenn Holz, soll es eine Echtholzfarbe sein oder eher was, was eine Maserung hat, aber keinen Naturholzton. Also wirklich die Kernentscheidung und sowas wie, welche Form kriegt die Drückergarnitur, das ist, kann man auch noch wann anders entscheiden. Oder stimmt, beim Boden, dass ich erstmal gucke, was für einen Bodenbelag möchte ich haben. Also möchte ich ein Parkett haben, fußwarm, pflegeleicht, aber dafür eben nicht jedes Brett gleich. Oder will ich einen Vinyl oder ein Laminat, in welche Richtung soll es gehen? Also auch da eher lebhaft, eher schlicht, was für eine Verlegerichtung, was für ein Verlegemuster. Und wenn man diese Kerndinge hat, dass man dann eben in die Details geht, weil das ist ganz oft so, dass die in den Ausstellungen sind, irgendeine Tür sind, oh, die finde ich toll. Und dann ist man schon direkt in irgendeinem Detail, soll die Tür flächenbündig werden oder nicht? Und ja, am Ende fehlt dann einfach die Entscheidungssicherheit, sondern man denkt, na, muss ich nochmal drüber nachdenken. Und je mehr man sich dann hinlegt, desto schlimmer wird's.
Genau, und da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, dass halt die Zeit wichtig ist, weil das alles Prozesse sind.
Ja,
das total. Ist ja das Gleiche schon in der Entwurfsplanung, ne? Also ich mache ja auch nicht eine Schublade auf und hab es, sondern fange wirklich an, mich mit dem Grundstück auseinanderzusetzen, genau. Mit den Bedarfen, Bedürfnissen, Wünschen, Nice-to-haves, Must-haves und was da so alles spielt. Also das dauert bei mir ja dann auch entsprechend Wochen. Also heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag da dran sitze, aber es muss dann auch erstmal wirken. Und die Bauherren sehen ja letztendlich nur das Ergebnis.
Genau.
Oder auch hinterher die Besucher, Familie, die ins fertige Haus kommen, die sehen nur das Ergebnis, aber nicht diesen Abwägungsprozess.
Das und die sehen auch oftmals die Details nicht. Mhm. Das ist ähnlich wie mir ja, wenn ich eine Frau sehe, auch nicht auffällt, dass die Jacke und die Handtasche und die Schuhe farblich zueinander abgestimmt sind, sondern ich denke nur, oh guck mal, das sieht stimmig aus. Den Rest sehe ich aber gar nicht, sondern man hat so diese Gesamtwirkung, wo man denkt, oh guck mal, das ist cool. Das ist ja wie in einem Raum, in den ich komme, wo ich denke, oh, das hat ein schönes Raumgefühl. Als Nicht-Architekt, also ein Architekt hat wahrscheinlich direkt, ah guck mal, die haben das so gemacht, das so und der Winkel ist so und deswegen wirkt das so, aber als Normalsterblicher komme ich einfach rein und denke, ach ja, das ist ja irgendwie cool geworden, genau. Ganz genau. Ja. Und das ist auch der große Vorteil von einem individuellen Bau, dass ich eben auch die Möglichkeit habe, eben mir eine gewisse Zeit zu nehmen. Weil ich kenne das ja, wenn ich so schlüsselfertig Kunden habe, die dann die Türen zum Beispiel rausgenommen haben. Ja, wenn man dann im Prinzip in 7 Stunden in so einer Riesenausstellung alle Bemusterungen in einem Rutsch, also von der Dachziegel über die Heizung, über die Fliesen, über sämtliche Badkeramiken, Wandfarben, da ist irgendwann einfach auch die Luft raus.
Ist herausfordernd.
Ja.
Genau, ist herausfordernd. Wir hatten uns im Vorgespräch auch darüber unterhalten, zwischen dem diesem haptischen Erleben, was ich halt natürlich in den Ausstellungen habe, versus dieser Online-Klickerei. Also da muss man ja auch wirklich, also ich finde es immer total gruselig, wenn die sich irgendwas ausgesucht haben. Das ist ja auch bei Sanitärobjekten. Und dann fangen die an, das zu googeln. Oh, hier ist ja viel günstiger. Aber die checken einfach nicht, was ja in diesen Preisen drin ist. Also es ist ja, man hat sonst keine Beratung drin, du hast keine Gewährleistung, es nimmt dir keiner diesen Verpackungsmüll wieder weg, du hast nicht diese ganze Arbeit, Montage, die Anschlüsse. Also da müssten wir auch jetzt mal so eine Lanze brechen, dass das halt auch wirklich Sinn macht, das alles von Experten, also sich beraten zu lassen und dass die es einem halt dann auch hinterher einbauen. Weil das finde ich ein ganz schwieriges Thema, weil dann sehe ich, keine Ahnung, jetzt um beim Beispiel von Sanitärobjekten zu bleiben, sehe ich dann irgendwie, ach guck mal, die Armatur, ach, die bietet der mir hier für 350 an, der Sanitärexperte, Sanitärfachmensch, und im Internet kriege ich sie für 280. So, aber da ist ja eine ganz andere Kalkulation hinter.
Aber das ist ja auch der Punkt, wo dann der Architekt wieder mit ins Spiel kommt,
Ja, ja, aber man ist dann auch immer oft der Spielverderber, weil dann, ja,
das sowieso.
Oh, alles ist so teuer und hier
das
und da.
Ja, aber sowieso. Aber es geht ja darum, dass man einfach ein Gefühl dafür hat, welche Preise realistisch sind.
Ja.
Also wir waren vorgestern bei einer Kundin in Mannheim und die hatte die Montage der Türen angefragt. Das waren 5 Türelemente und der Tischler, der da war, hat tatsächlich 4.500 Euro angesetzt für die Montage. Also das ist halt so weit weg von realistisch. Und das ist eben auch die Schwierigkeit, dass man am Ende ja auch nicht weiß, was darf denn was ungefähr kosten, weil man ja im Prinzip nur einmal baut und dann gar nicht weiß, in welchen Richtungen bin ich da eigentlich passend unterwegs.
Also was ich ganz interessant fand jetzt bei den Firmen, also Fachhandwerkern, also es ist ja auch unterschiedlich. Die einen haben selber auch halt ein Bemusterungszentrum oder die einen sagen zum Beispiel Fliesenleger, weil die oft meinen, was heißt meinen, also die sagen, dass das halt teuer ist, wenn sie jetzt selber eine Ausstellung haben.
Genau, geht da und da zum Großhandel. Genau,
ne, dann arbeiten die mit irgendwelchen zusammen. Genau. Und wenn meine Bauherren jetzt dann bemustern gehen, keine Ahnung, da habe ich ja dann, also ihr seid da ja auch bei, aber ich habe halt noch 3 andere Interessen. Sorry, Roland, ich muss jetzt, manchmal gehe ich fremd. Genau. Die sagen wirklich, dass, oder ich sehe es ja auch hinter an den Angeboten, die Preisunterschiede sind gar nicht so enorm. Das ist wirklich im unteren 3-stelligen Bereich und dass die wirklich dann den nehmen, wo sie die Beratung am besten fanden.
Unbedingt. Also das ist bei der Beratung, der entscheidende Punkt ist am Ende, dass der Kunde sich abgeholt und verstanden gefühlt hat, weil wenn ich jemanden eine Stunde lang zu dem Thema Türen und Böden berate, weiß der im Endeffekt sowieso nicht mehr genau, was ist da alles erzählt worden. Der hat nur noch im Kopf, habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, habe ich das Gefühl, dass das Ganze fair ist, was der da macht. Und das ist am Ende auch das, was die Kaufentscheidung zum größten Teil beeinflusst. Mhm. Und was natürlich ein Tipp ist, dass man immer die Gesamtpreise vergleicht. Mhm. Weil gerade so bei Bodenbelegen neigt man dazu, dass man sagt, oh, kostet aber ein Quadratmeter 2 Euro mehr, lassen Sie lieber den nehmen. Ja, aber bei 30 Quadratmetern sind es halt 60 Euro. Da kann man auch den Boden nehmen, wo das Herz sagt, der ist es.
Genau. Oder was halt viele machen, um dann so ein bisschen vom Budget zu planen, dass sie dann sagen, cool, im Erdgeschoss, weil da habe ich ja auch viel Besuch, da lass ich es jetzt mal richtig krachen, da gibt es das Fischgrätparkett. Ich hatte in der anderen Folge Schiffsgrätparkett gesagt, mein kleiner Versprecher. Entschuldigung, ich habe noch die Sommergrippe.
Ja.
Und sage dann halt im Obergeschoss, so, da reicht mir dann Laminat oder ein Teppich, genau, ne, dass man dann, oder bei den Kinderzimmern, ne, wenn die jetzt noch relativ klein sind, wo man dann sagt, okay, in ein paar Jahren mache ich die dann wieder halt neu, ne, also da kann man ja auch so ein bisschen spielen mit den Qualitäten und den Preisen.
Unbedingt, und ganz viele Fachhandwerker haben ja auch im Prinzip die Sache, also wir sind ja auch, unsere Ausstellung wird ja schwerpunktmäßig von Kunden genutzt, die vom Tischler geschickt werden, der sagt, guck mal, die pflegen die Ausstellung für uns, haben alle Hersteller, alle Lieferanten, da kannst du das schön aussuchen und ich baue es dir nachher ein. Aber auch die meisten Handwerker nehmen lieber ein qualitativ gutes Produkt und helfen dann zum Beispiel bei einer Eigenleistung, dass man sagt, weißt du was, im Erdgeschoss nehmen wir dann die Parkett-Landhausdiele X, die vollflächig verklebt wird. Das mache ich, damit es gut wird. Aber du kannst dann zum Beispiel selber im Obergeschoss den Laminat legen und ich zeige dir einmal kurz, wie es gemacht wird und dass man dann eben wieder das Budget irgendwo trifft am Ende.
Genau, das sind auch immer ganz gute Zwischenlösungen. Ich finde, da haben dann beide irgendwie was von. Also das ist auch gegenseitig, also so von der Wertschätzung finde ich es auch immer ganz schön. Und weil man darf halt auch immer nicht vergessen, bei den ganzen Sachen, auch Türenmontage, das kannst du nicht mal eben. Ne? Also es sind halt auch alles Ausbildungsberufe aus Gründen.
Ja.
So, und da reicht es auch nicht, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke. Klar, der eine ist ein bisschen begabter als der andere handwerklich. Aber also wenn du die nicht richtig einbaust und dann schließt die nicht richtig, da kriegst du zu viel. So, und dann kannst du hinterher, wenn es zu spät ist, darfst du dann wieder als Monteur antreten und irgendwie, ach, ich habe es versucht, aber kannst du mal bitte. Ne?
Genau. Also, und es sind natürlich auch solche Sachen wie, wenn eine Tür eine Macke hat zum Beispiel. Wenn du selber einbaust, dann ist immer die Frage, hast du die Tür vorher perfekt angeguckt? Hast du die Verpackung fotografiert? Wann ist die Macke reingekommen bei der Montage oder war die vorher schon drin? Wenn du das montieren lässt, ist völlig egal, wann die Macke reinkam. Du nimmst die Türen ab, siehst da eine Macke und sagst, nee, mit Macke will ich nicht. Und dann ist das fertig. Ne? Bei dem anderen bleibst du, wenn du Pech hast, eben auch immer dann an den Materialien hängen, weil du vorher hättest selber kontrollieren müssen und selber nachschauen müssen.
Genau. Jetzt hatten wir ja gerade schon gesagt, bei der Bemusterung ist es halt auch wichtig, dass man sich nicht gehetzt fühlt, dass man das gut überlegt, die vom Fliesenleger dann auch die ausgesuchte Fliese mal mitnimmt oder andersrum, ne? Hast du sonst noch Tipps, dass man sich jetzt auch nicht so tot bemustert? Also, dass man nicht dieses Gefühl hat, oh Gott, ich habe alles falsch entschieden?
Ja, also bei der Wahl zwischen zwei Varianten, die mir beide gut gefallen, immer die schlichtere nehmen. Mhm. Weil es ja alles Produkte sind, die sehr, sehr lange mit drin sind. Und wenn ich mir nicht sicher bin, nehme ich den Boden eher ein bisschen ruhiger oder ein bisschen lebhafter, würde ich tendenziell die ruhigere Variante nehmen. Also immer eher in Richtung Sicherheit und ein bisschen schlichter, wenn man zwischen der Wahl ist. Dann festlegen, was die persönlichen Highlights sind. Also ich würde lieber eine Stahl-Loft-Tür als Eingangstür zum Wohnzimmer reinsetzen, wo ich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, denke, boah.
Schön.
Und die anderen Türen dann einfach als schlichte, glatte, weiße Tür ohne Schnörkel zu einem tollen Preis. Aber wirklich Highlights setzen, wo man sagt, die holen mich ab. Dann immer wieder hinterfragen, sehe ich das wirklich, brauche ich das wirklich? Also was ich Lichtschalter, ich wüsste nicht, was ich zu Hause für Lichtschalter montiert habe, aber ja, da gibt es halt zwischen 20 und 200 Euro das komplette Programm. Und was natürlich immer eine Sache ist, dass man die Sachen mitnimmt und in verschiedenen Lichtverhältnissen anschaut. Weil Kunstlicht in vielen Ausstellungen ist ja dann irgendwie LED-Licht verbaut oder ein Halogenlicht. Und das sorgt dafür, dass wirklich die Sachen komplett anders aussehen, als sie nachher im eingebauten Zustand zu Hause wirken.
Ist wie in der Obst- und Gemüseabteilung. Ganz das ist auch immer anders ausgeleuchtet und zu Hause denkst, ho, was habe ich denn?
Ganz genau.
Genau. Ja, super. Wenn wir jetzt mal so auf die Rolle von uns Planenden und Architekturschaffenden gucken, was würdest du dir denn von uns so wünschen? Also so von der Schnittstelle oder sei es auch Bauleitung irgendwie? Weil ich will ja immer dieses Miteinander. Ich möchte ja, ne, wir sind unbedingt. Ja alle ein großes Team, kein Gegeneinander, weil unser Ziel soll ja sein, dass am Ende sich unsere Bauherren wohlfühlen. Sei es ein Bürogebäude, wo sie viele Stunden am Tag drin sind oder ihr eigenes Zuhause.
Unbedingt. Also wünschen würde ich mir natürlich, dass man mit den Kunden schon einmal vorher spricht, was hast du wofür und wo legst du Wert drauf, dass man vielleicht den einen oder anderen Teil auch mal so ein kleines bisschen aufbricht. Also ich habe das zum Beispiel in Großraumbüros, wo die Leute auf jeden Fall einen Vinylboden haben wollen, wo ich sage, obwohl ich Vinylböden toll finde, aber das ist ein Teppich einfach besser. Der ist halt so viel leiser von der Raumakustik und da muss ich mich so anstrengen, um das halbwegs ähnlich vom Klang her hinzubekommen. Also, dass man das so ein kleines bisschen aufbricht, das ist schön. Und dass man vielleicht auch bei Entscheidungen entweder oder den Leuten so ein bisschen die Angst nimmt, wo man sagt, ey, ich würde das dann nehmen, weil in vielen Fällen ist es so, dass gerade Kunden, die Schwierigkeiten haben, eine Entscheidung zu treffen, eigentlich auch total froh sind, wenn jemand ist, der sagt, Mensch, mach das mal so und das mit einer Sicht von außen, weil das ist immer noch ein Unterschied, wenn ich irgendwo in einer Beratung bin. Klar gibt es Berater, die machen das nur im Kundensinne, aber das weiß der Kunde ja nie, sondern der hat immer im Hinterkopf, der will mir auch was verkaufen. Und das ist halt das Schöne beim Architekt, den habe ich ja genommen, der ist nur für mich da. Und wenn ich hier drei Böden habe und der sagt, boah, auf jeden Fall, den hier sieht viel besser aus, dann hilft das natürlich schon. Das ist auch noch ein weiterer Tipp, keine Leute fragen, die mir wichtig sind, aber mit der Entscheidung nichts zu tun haben. Ja. Also Schwiegermütter, meine Schwester, ganz schlimm ist, wenn die mit Kindern in die Ausstellung kommen. Also ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie eine 6-Jährige und eine 11-Jährige habe, die sollen froh sein, dass sie ein cooles Kinderzimmer kriegen. es sei denn, es ist die Preisklasse, wo man sagt, ich lege dir jetzt ihren Wunschboden rein, in 8 Jahren schmeißen wir den raus. Aber wenn ich sage, ich möchte einen Bodenbelag im Obergeschoss haben, da frage ich doch nicht meine 11-jährige Tochter, welcher Boden ihr gefällt, sondern die ist ja im Prinzip noch die nächsten 7 Jahre Gast und die 20 Jahre danach muss ich mir dann den Prinzessin-Lillifee-Boden anschauen. Genau. Also je mehr Leute man fragt, desto verwirrender ist das. Also wirklich nur Leute fragen, die sich auch mit der Materie und mit dem Geschmack auskennen, wo ich halt sage, oh, die haben ein Händchen für Einrichtungen, für Wohnstile. Und nicht Leute, die mir so wichtig sind, weil das ist ja ein Riesenunterschied. Ne? Also was mein Bruder sagt, ist mir vielleicht wichtig, aber im Thema Fußboden aussuchen ist das dann vielleicht einfach nicht die richtige Beratung.
Ja, stimmt. Was ich noch ergänzen würde, ist, dass es natürlich bei uns total wichtig ist, dass wir realistische Budgetplanung machen.
Oh ja.
Also nicht einfach nur, weil die Bauherren dann sagen, ja, das ist unser Maximum, dass man da wirklich schon frühzeitig eingrätscht und sagt, so, wenn ihr aber auch entsprechend was Gescheites haben wollt, weil allein Rohbau, die Haustechnik, diese ganzen Gewerke sind allein schon so teuer, aber die Bemusterung, das ist halt das, was ich sehe. dass man da schon realistisch mit umgeht, so wenn ihr den Standard haben wollt, dann ist das aber auch die und die Summe. Und aber auch sie sensibilisiert, indem man sagt, so, das habt ihr aber auch da in der Hand, ne, was ihr jetzt nehmt, ne?
Ja.
Weil, wie ich das gerade gesagt habe, allein erstmal, dass das Haus steht, Fenster drin sind, Dach drauf sind, Innenputz, Estrich, das ist schon eine enorm krasse Summe. So, und wenn ich dann nur noch 30.000 Euro für einen Innenausbau übrig habe oder 20, dann wird es alles ein bisschen sehr, 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 sehr knapp, dass man da halt realistische Preisspannen einfach berücksichtigt.
Und es steht und fällt ja auch ein kleines bisschen mit solchen Dingen wie, wo baue ich? Also baue ich jetzt bei meinen Schwiegereltern im Garten mit einer Zufahrt, wo ich das Haus für immer selbst bewohnen muss? Oder ist das halt irgendeine schöne Lage, wo ich am Ende sage, das, was ich hier ausgebe, ist ja in irgendeiner Art und Weise auch eine wertstabile Investition? Also das ist ja eben nicht wie ein Auto, das ich mir kaufe, was in den ersten 5 Jahren einfach mal zack 60% des Wertes verliert oder noch mehr, sondern das ist ja auch da, was ich da im Prinzip reingesteckt habe.
Genau. Ja, oder halt auch als Vermieterrolle. Das hatten wir ja auch. Wir waren ja auch bei dir in der Bemusterung. Das fand ich noch so cool mit den Böden, wo du da mit der Trittschalldämmung und das, ne, mit dieser Kugel, die da drüber läuft und so. Das war uns ja auch total wichtig, dass das ein super Preis-Leistungs-Verhältnis ist, aber super in Bezug auf hochwertig, weil
dass auch einen Mieterwechsel aushält, genau, und du nicht nach jedem Mieter alles wieder neu machen musst.
Genau, ne, dass es halt zum Haus passt, zum Stil des Hauses, dass man da nicht den billigsten Mist irgendwie reinlegt, weil man will ja auch, dass sich die Mieter da zu Hause fühlen. Also jedenfalls sind wir so von der Type. Klar, gibt ja auch manche, Hauptsache irgendeinen Mist da reingelegt und gut ist, aber wir sind halt auch im Zeitalter von Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung. So, also wir haben begrenzte Ressourcen zur Verfügung und ich finde, da muss man dann auch einfach mal Sachen hochwertig und langlebig einbauen und nicht alle 3-5 Jahre da was rausreißen, was auf den Müll kommt.
Die nachhaltigste Variante ist nicht nur Nachhaltigkeit in Form von Produktion, CO2-neutral und sonst was, sondern einfach was nehmen, was lange hält.
Ja.
Also die Pfanne, die 100 Jahre benutzt wird, ist völlig egal, wie viel Aufwand die in der Produktion hat. Die ist auf jeden Fall nachhaltiger als 12 Pfannen in der gleichen Zeit durchjagen. Sehe ich absolut genauso.
Genau, und das ist halt dieses, hat mir ein Dachdecker mal gesagt, wir sind zu arm für billige Arbeit. Das fand ich gut, ne? Weil klar, doppelt, also billig kaufst halt doppelt oder dreimal. Ja. Und dann lieber da einmal sauber investieren und dann freut man sich halt auch dran.
Was auch noch ein sehr, sehr guter Tipp für den Fachhandwerker vor Ort ist, die machen das ja im Normalfall auch über viele Jahre oder Jahrzehnte vor Ort und die haben einfach zu allen Dingen auch Kunden, wo sie sagen, da habe ich das schon mal gemacht. Und wenn ich das gut mache, habe ich auch mit allen Kunden eigentlich ein gutes Verhältnis.
Ja.
Und das ist auch schön, dass wenn eben der Sichtestrich gewünscht ist oder die besondere Haustür mit dem Fingerscan, wo man sich denkt, na, funktioniert das? Dass man dann sagt, Mensch, guck mal, wir haben die Tür vor 6 Jahren da und da verbaut. Ich kläre das mal kurz und dann kannst du dir das einmal angucken.
Das ist auch cool.
Wie ist sowas verbaut? Wie sieht der Boden verlegt aus? Und ich kann auch direkt von Bauherr zu Bauherr sprechen. Hör mal, guck mal, du hast den Parkett jetzt in die Küche gelegt. Der liegt jetzt hier 6 Jahre. Würdest du das nochmal machen? Gefiel dir das gut? Welche Vor- und Nachteile hast? Und das sind ja auch alles Sachen, die du im Prinzip bei einem Onlinehandel einfach nicht hast.
Ja. Ja, und halt online, wie du schon gesagt hast, das ist ja auch immer das Problem, die Farben sehen anders aus, ne? Wie ist es wo eingebaut? Klar, es gibt auch viele Internetseiten oder Tools, was ganz gut ist, schon mal um zu schauen, wie sieht das jetzt in verlegt aus?
Oh, ja.
Da gibt es ja auch mit Fassadenfarben, ne? Oder ganz Raumfarben, dass man schon mal eine Vorauswahl treffen kann.
Türenkonfigurator, wo du dir im Prinzip deine Tür zusammenstellen kannst mit, wie sehen die Beschläge aus, wie sieht das Glas aus, wo man schon mal so ein bisschen rumspielen kann, ganz genau.
Genau, also das ist schon mal so eine Hilfe, um eine Vorauswahl zu treffen. Aber nichtsdestotrotz ist es total wichtig, das in echt anzupacken, anzuschauen und auch einfach mal ein Musterstück da mitzunehmen. Ja.
Sehe ich genauso.
Sehr schön. Ja, zum Abschluss unserer Folge, was sind denn so deine 3 Top-Tipps für Bauherren, die so vorm Bemustern stehen? Jetzt nochmal zusammengefasst.
Also zusammengefasst, nehmt eine Beratung mit Termin, wo sich jemand Zeit nimmt und auch direkt man sofort merkt, welche Fragen stellt der, gibt er sich die Mühe, sich in mein Bauvorhaben reinzusetzen. Also fragt er auch mal nach, haben Sie ein Foto, haben Sie einen Grundrissplan, was können Sie mitbringen? Ist das jemand, der automatisch pauschal immer sofort zu irgendetwas geht. Guck mal, das hier ist das Ding. Auch da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und ansonsten natürlich ja, eine Bemusterung, wo man möglichst viele Sachen auch einfach zusammen sieht. Also dass man sagt, wenn ich die Fliese schon habe, bringe ich die Fliese mit. Wenn ich die Küche schon habe, nehme ich ein Stück von der Küchenfront mit, wo man es dann wirklich mal aneinander hält und sagt, guck mal, das passt.
Genau. Und als dritten Tipp möchte ich noch ergänzen, was du auch erzählt hast, dass du halt, ich glaube, das war in unserer Innentürenfolge oder in unserer Bodenbelagsfolge. In einer von denen ist das, dass man halt dann auch sagt, so, das wäre jetzt mein Favorite-Boden. Und das ist jetzt nochmal die zweite Variante, die ein bisschen günstiger ist, die ich mir auch gut vorstellen kann, damit man halt einfach switchen kann, weil unbedingt. Bauen ist Leben, ist komplex, kann irgendwas noch wieder passieren, was wieder Kohle schluckt, dass ich dann halt nicht sofort in eine Trauerphase falle, sondern weiß so, ich habe noch eine Option, die mir auch gut gefällt.
Ja, unbedingt. Also ich würde immer in zwei Budgetklassen planen, dass man sagt, bei Türen wie auch bei Böden, dass man quasi die AAA-Variante hat, wo man sagt, das wär's, aber dann noch eine Variante, wo man sagt, das gefällt mir auch ganz gut. Also bei Stahllofttüren zum Beispiel ist das so. Wenn ich jetzt so ein Stahllofftelement wirklich aus Stahl geschweißt, handgefertigt, millimetergenau auf Maß, ja, das kostet schnell 1000 Euro der Quadratmeter. Und wenn ich da irgendwie 2x2 Meter habe, dann sind da halt 4000 Euro einfach weg. Die muss ich halt auch im Budget haben. Kann ich aber als Ganzglaselement mit einer Stahllofftoptik auch für den halben Preis hinbekommen. Dass man am Ende einfach wirklich guckt, was gefällt mir denn auch? Und wie könnte ich es dann variieren?
Ja, genau, das sind ganz gute Tipps. Super, vielen Dank, Roland.
Sehr gerne, war mir ein Vergnügen.
Ja, wir haben euch mit auf unsere Bemusterungstour genommen. Genau. Wir haben ja noch zwei Folgen, die ich gerade auch schon angeteasert habe. Also hört die auch auf alle Fälle. Oder ihr könnt ja jetzt auch zugucken. Haben
ganz
wir als
genau,
Türenexperte,
YouTube-Kanal.
Genau, also Roland ist auch viel vertreten auf Instagram, TikTok und YouTube, der Türenexperte. Alle Links auch zu deiner anderen Website kommen natürlich in die Shownotes. Genau, Links zu mir genauso. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Es war wirklich ein Fest. Genau, schön hier im Studio, haben wir schöne Folgen aufgenommen und haben wieder alle ein bisschen schlauer gemacht.
Hoffentlich.
Genau.
Alles klar. Tschüss.
In diesem Sinne, macht's gut und mit der richtigen Beratung bei der Bemusterung, mit der richtigen Architektin, dem richtigen Architekten und dem
richtigen. Kann wenig schief gehen.
Genau, kann wenig schief gehen. Oder wie sage ich immer, wird am Ende alles gut. Eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.